Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich und jeder Menge.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, 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 girls.
Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Verteidigung im Prozess gegen Harvey Weinstein in New York ihr Schlussplädoyer gehalten hat, da kommt Bombshell in unsere Kinos. Ein Film über sexuelle Belästigung gegenüber Frauen im Medienbetrieb. Wir sprechen drüber. So wie über die Frauen in der Frankfurter Schirn-Kunsthalle. Den Frauen des Surrealismus ist dort eine große Ausstellung gewidmet. Auch das ein Thema. So wie die Premiere gestern in der Berliner Schaubühne mit Lars Eidinger. Per Günd wurde, wie man so schön sagt, gegeben. Zuerst aber wollen wir uns 160 Buchseiten etwas näher anschauen, die am Montag in gebundener Form natürlich in den Buchläden auslegen werden. Aber das hat die Literaturkritik so an sich. Der Inhalt dieser 160 Buchseiten ist einigen bereits bekannt. Es geht um das zweite Schwert. Das ist der Titel von Peter Handkes neuem Buch, dem ersten nach dem Literaturnobelpreis. Und den ihn begleitenden Diskussionen, Querelen und Angriffen wegen Handkes pro-serbischer Haltung während der Balkankriege in den 90ern. Der Literaturkritiker Jörg Margenau ist einer dieser Vorableser. Der Titel »Das zweite Schwert«, Herr Margenau, klingt martialisch und in der Ankündigung des Verlages ist auch von einem Rächer die Rede. Worum geht's also in »Das zweite Schwert«?
Der Titel klingt zwar so, aber es ist ein Motto aus dem Neuen Testament, aus dem Lukasevangelium vorangestellt, wo Jesus nach dem Abendmahl seinen Jüngern nahelegt, ihren Mantel zu verkaufen und dafür ein Schwert zu erwerben. Das ist eine sehr schwer zu deutende Stelle, weil Jesus da plötzlich zur Militanz aufzurufen scheint, was aber dann doch zurückgenommen wird, indem er am Ende dann sagt, es ist genug. Und das ist die Bewegung, die auch bei Handke stattfindet. Er ist ein Rächer, als Rächer betritt er die Bühne dieses Buches und zieht los, um Rache zu nehmen. Man weiß sehr lange nicht, warum eigentlich. Es geht dann aber um den Artikel einer Journalistin, die nicht namentlich genannt wird, die seine Mutter beleidigt hat. Die Mutter von Handke ist ja, das wissen wir aus seinem Werk Wunschloses Unglück zum Beispiel, eine sehr wichtige Figur für ihn. Und er muss diese Mutter verteidigen. Und deshalb geht er auf einen Rachefeldzug, der allerdings dann am Ende dahin nur führt, dass er sagt, ich strafe sie mit Missachtung. Also eine Rache, die nicht ausgeführt wird, aber die die Bewegung und das Schreiben in Gang setzt.
Die zentrale Figur der Mutter, die Herkunft insbesondere der Mutter, ist ja auch ein Argument für seine Haltung zu den Balkankriegen, wenn ich das richtig verstehe. Lesen Sie also dieses Buch, dieses Rachebuch, auch als direkte Reaktion auf die Angriffe der vergangenen Monate? Oder ist das ein Fehler, so überhaupt an die Lektüre zu gehen?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Es steht unten drunter geschrieben April, Mai 2019, also lange davor, vor dem Nobelpreis. Das mag auch taktisch sein, dass es da drunter steht. Und trotzdem würde ich Handke das glauben. Das heißt, auch eine Mai-Geschichte, der Frühling spielt eine Rolle, die Urlaubszeit geht gerade zu Ende. Es ist so ein Zwischenzustand, in dem er sich da befindet. Aber es ist natürlich doch eine Antwort darauf, weil Handke ja auch schon vor dem Nobelpreis sehr viele Erfahrungen mit Debatten um seine Person gemacht hat, um Serbien und auch um andere Themen. Er war immer eine umstrittene Figur und er hatte immer auch ein relativ gespanntes Verhältnis zum Journalismus und zur Öffentlichkeit. Und dieses Grundgefühl, das wird in diesem Buch zum Ausdruck gebracht. Ein Gefühl, das immer auch ein bisschen was mit Beleidigtsein, mit Kränkung zu tun hat und das diese handgespezifische Mischung besitzt aus Zartheit, aus Poesie, aus Sanftmut, aus Weltzugewandtheit und wahrnehmen wollen auf der einen Seite, aus Wut und Aggressivität auf der anderen. Und das beides ist ja etwas, was, wie ich finde, die Person Handke auch sehr stark ausmacht. Und dieses Stimmungsgebilde, das wird in diesem Buch eigentlich ausgeführt und wie man damit lebt und wie man damit die Welt sieht. Insofern ist es dann eben doch ein vertrackter Beitrag zu all dem, was Handke erlebt hat und widerfuhr.
Sie haben vorhin gesagt, dass es im April, Mai entstanden sein soll, also 2019 wahrscheinlich. Der Buchtitel, der heißt ja nicht nur Das zweite Schwert, sondern darunter steht auch noch Eine Mai-Geschichte. Ist also keine neue Gattungsbezeichnung, sondern sowas wie eine zeitliche Verortung?
Ja, so ein frühlingshaftes, also das würde auch ein bisschen den Rachegedanken konterkarieren, der auch eher spielerisch in diesem Buch nur vorkommt. Also der Ich-Erzähler, der durchaus handgenah ist, blickt am Anfang des Buches in den Spiegel und sagt, ich sehe das Gesicht eines Rächers. Und das macht ihm aber auch Spaß, damit dann wirklich ein bisschen selbstironisch auch umzugehen. Eine Mai-Geschichte ist es, dann da im Gegensatz dazu das Aufbrechen in der Natur, die Naturbetrachtungen, die natürlich auch eine Rolle spielen bei ihm. Und die Gänge durch die Stadt Paris, wo Hand gelebt und wo auch dieser Ich-Erzähler sich bewegt. Und sein Blick fällt dann hauptsächlich auf soziales Elend, auf Obdachlose, auf sozial Depravierte. Auch das macht Handke aus, dieses Mitleid mit der Welt und mit der Menschheit.
Der Literaturkritiker Jörg Margenau über Peter Handkes neues Buch Das zweite Schwert. Am kommenden Montag erscheint es im Surkamp Verlag. Vielen Dank, Herr Margenau.
Ein Fernsehsender braucht taffe, selbstbewusste Frauen.
Ja, dagegen ist nichts einzuwenden. Wer vor der Kamera steht, sollte durchsetzungsfähig und selbstsicher sein. Doch der einstige Chef von Fox News, Roger Ailes, forderte noch andere Eigenschaften von den Frauen in seinem Sender. Sexy sollten sie vor allem sein. Und sie sollten duldsam sein, nämlich ihm und anderen im Sender Übergriffigkeiten, Belästigungen und Erniedrigungen durchgehen lassen. Noch bevor von MeToo die Rede war, im Jahr 2016, hatte der erzkonservative US-Sender Fox News bereits seinen MeToo-Skandal. Die ehemalige Moderatorin Gretchen Carlson reichte gegen Roger Ailes Klage ein wegen sexueller Belästigung und sie wurde dabei unterstützt von zahlreichen Kolleginnen. Kurz darauf legte Roger Ailes alle seine Ämter bei Fox nieder. Diese Geschichte erzählt der neue Film von US-Regisseur Jay Roach, Bombshell, Das Ende des Schweigens heißt er. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus, wie offensichtlich ist denn die reale Vorlage? Werden alle Beteiligten beim Namen genannt?
Also die Vorlage ist völlig offensichtlich, muss man sagen. Der Sender im Film heißt Fox News. Die Namen der Moderatorinnen Megyn Kelly und Gretchen Carlson entspringen der Realität. Und ja, Nicole Kidman spielt Gretchen Carlson, die den Fox News-Chef verklagt hat. Charlize Theron ist Megyn Kelly, die Star-Moderatorin, die sich dann irgendwann mit ihr solidarisieren wird, ihre eigene sexuelle Belästigung öffentlich macht. Und John Lithgow spielt ganz wunderbar den Fox News-Chef Roger Ailes, als eigentlich gar nicht so unsympathische Riesenkröte. Und es gibt auch die Figur einer jungen neuen Mitarbeiterin bei Fox News, nämlich Margot Robbie spielt diese ehrgeizige Journalistin namens Kayla. Und in dieser Figur, fiktiven Figur, da fließen offenbar mehrere reale Fox News Mitarbeiterinnen zusammen, die ebenfalls belästigt wurden. Und mit dieser Figur betreten wir den Sender, erkunden dann seine Hierarchie, auch seine ideologische Funktion für das ultrakonservative Amerika. Und wenn diese junge Journalistin dann ergriffen sagt, dass ihre Familie am Feiertag Fox News schaut und statt in die Kirche zu gehen, dann versteht man dann, dass dieser Sender von bestimmtes Milieu wirklich so eine Mischung ist aus Religion und Kathedrale.
Also diese fiktive Person, die bringt all die Klischees nochmal zusammen, die wir so haben über Fox News Journalistinnen?
Genau, und wir erkunden wirklich dann wirklich diesen Sender bis in die kleinsten Mikroverästelungen seiner Stockwerke, seiner Mitarbeiter, seiner Abteilungen.
Ist das jetzt eine Geschichte von der Ermächtigung einiger Frauen, die in einem Umfeld arbeiten, das Frauen auf ihr Äußeres reduziert und in dem offen frauenfeindlich agiert wird? Ist das eine Ermächtigungsgeschichte, eine Heldinnengeschichte sozusagen?
Das sind schon Heldinnen oder der Film trägt das so vor sich her. Andererseits werden sie nicht zu wirklichen Sympathieträgerinnen, weil diesen Frauen dann doch leider Profil und Tiefe fehlt. Also ehrlich gesagt bleibt das dann schon alles an den Oberflächenstrukturen des Make-ups und der Gesichtsprothesen irgendwie hängen. Das ist allerdings auch beeindruckend, weil ich musste schon mehrmals hinschauen, um Nicole Kidman zu erkennen. Aber letztlich bleiben diese stark gesprengten Figuren Chiffren, also die Moderatorinnen in einem bestimmten reaktionären Milieu, denen spät aber dann doch mit einer gewissen Konsequenz klar wird, welches Frauenbild sie da eigentlich bedienen. Aber und interessanter als die Figuren sind fast die Details. Also zum Beispiel die Tatsache, dass es in der Garderobenabteilung über keine Hosen für Frauen gibt, nur sehr kurze Röckchen und dass die Moderatorinnen Tische ja immer die Sicht auf die nackten Beine freilegen und es Kameras gibt, die nur dazu da sind, diese Beine zu zeigen. Dieser strukturelle Sexismus ist dann interessant.
Sie haben gerade schon das Make-up gelobt. Anfang der Woche gab es ja den Beauty-Oscar für Bombshell, den Oscar für bestes Make-up und beste Frisuren. habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich eher ein Kompliment für den Film oder für Fox News?
Es hat einerseits auf den ersten Blick eine gewisse Ironie, dass dieser Oscar an diesen Film geht, wobei es aber auch Horrorfilme übrigens gab, die den Make-up-Oscar bekommen haben. Vielleicht ist es ja auch ein Horrorfilm, aber nein, der Oscar geht hier nicht an Fox News, weil dazu wird das Erscheinungsbild, diese stereotype Repräsentation der Frauen auf dem Sender, wird in Bombshell zu sehr Thema.
Ist es jetzt ein Horrorfilm oder ist es eher der Film einer Abrechnung?
Ich finde es eher so ein missglückter Siegerinnenfilm, ehrlich gesagt, weil am Ende feiert der Film dann zwar mit großen Streicherklängen den Mut der Frauen, aber wenn man jetzt Fox News heute einschaltet, kann man sich ja fragen, was hat sich denn eigentlich geändert? Und zu Beginn des Films, das habe ich ja schon angedeutet, da bekommt ja diese junge Journalistin eine Einführung in das, was eine Fox News Story ist oder was diesen Sender ausmacht, nämlich die Welt ist mies, die Menschen sind faule Volltrottel, Minderheiten sind kriminell, Sex ist krank, aber interessant. Und es kommt nur darauf an, das Publikum zu erschrecken und zu erregen. Und mir scheint es eben, dass der Film dann letztlich das Frauenthema zu eng fasst, dass er zu wenig Zusammenhänge herstellt zwischen diesem menschenverachtenden Weltbild des Senders und der Frauenverachtung auf dem Bildschirm und hinter den Kulissen und dass er eben dann eine Sieger- oder Siegerinnen-Story bleiben will.
Also wenn Sie sagen missglückt, dann lieber angucken, wenn man die Geschichte nochmal erleben, erfahren möchte, aber nicht, weil man einen tiefgehenden, guten, vielschichtigen Film sehen möchte.
Er ist dann vielleicht dann doch sehr auf das amerikanische Publikum zugeschnitten und zu wenig universell. Ja, das stimmt.
Katja Nikodemus über Bombshell, das Ende des Schweigens. Heute läuft der Film von Jay Roach auch in den deutschen Kinos. Vielen Dank. Das Ende des Schweigens, dieser Titel könnte auch über der Kunstausstellung stehen, die jetzt unser Thema ist. Die Schirn in Frankfurt am Main nämlich hat den Großteil ihrer Ausstellungsfläche freigemacht für Werke von Künstlerinnen, die lange Zeit nicht gerade im Zentrum der kunsthistorischen Aufmerksamkeit standen. Jetzt also, so wünscht es sich die Schirn, soll Schluss sein mit dem Schweigen über die Frauen des Surrealismus. Fantastische Frauen heißt denn auch die Ausstellung, die beweisen möchte, dass nicht nur die Herren Dalí, Ernst oder Ray ihren Teil beigetragen haben zu einer Kunstbewegung, die sich von Träumen und Visionen, vom Unter- und Unbewussten hat inspirieren lassen. Stefan Koldorf hat sich die fantastischen Frauen in der Schirn in Frankfurt angeschaut und er hat auch den Katalog mitgebracht in die Redaktion. Auf dem Titel ist ein Selbstbildnis von Frida Kahlo zu sehen und darunter wird die Ausstellung beschrieben mit den Worten »Surreale Welten von Merit Oppenheim bis Frida Kahlo«. Ich habe Stefan Koldorf vor der Sendung gefragt, ausgerechnet diese beiden gehören doch eigentlich nicht zu den vernachlässigten Surrealistinnen, oder?
Ja, da sprechen Sie schon ein ganz zentrales Thema an, das solche Ausstellungen immer mit begleitet. Man braucht natürlich die großen Namen, um ein Thema dann auch irgendwie breitenwirksam verkaufen zu können. Und das sind in dem Fall dann Frida Kahlo und Merit Oppenheim eben. Man hätte auch einige andere noch nehmen können, denn es ist keinesfalls so, dass in dieser Ausstellung nur unbekannte Künstlerinnen zu sehen sind. Also wenn man von ausschließlich Wiederentdeckungen spräche oder davon, dass die Welt der Surrealistinnen vollkommen unbekannt wäre, dann würde man, glaube ich, der gerade feministischen Kunstgeschichtsschreibung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nicht gerecht werden. Also wenn ich Ihnen einige andere Namen nenne, wie Leonora Carrington, wie Leonore Fini, Dorothea Tanning, Claude Cahun beispielsweise, Dora Maar, die Fotografin, oder Lee Miller, dann sind das alles Künstlerinnen, die durchaus gewürdigt worden sind und die auch große Ausstellungen hatten in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz jetzt aber in einem anderen Kontext gezeigt werden.
Und haben Sie unter den Namen denn auch welche gefunden, die Sie noch gar nicht kannten? Waren also aus Ihrer Sicht wirkliche Entdeckungen dabei?
Also für mich schon, was immer natürlich eine sehr subjektive Empfindung ist, vor allen Dingen im Bereich der Fotografie erstaunlicherweise, die man ja mit dem Surrealismus nicht unbedingt direkt in Verbindung bringt. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass Surrealismus ja vor allen Dingen das Unbewusste sichtbar machen will und das auch in der Malerei, wenn Sie mal an die Bilder von großen männlichen Surrealisten wie Dalí oder Magritte oder anderen sprechen, dann ist das ja so eine Art Collagetechnik. Dann sind das ja immer irgendwie erkennbar. Dinge, Personen, Landschaften, Träume, Leidenschaften, die aber in ganz neuen Zusammenhängen gezeigt werden. Und das entspricht natürlich in der Fotografie auch der Collage. Und da waren sehr schöne Arbeiten von beispielsweise Lee Miller, von Lola Alvarez Bravo, von Emilia Metkova, die man durchaus dann eben dadurch auch als surrealistisch bezeichnen kann. Das wäre aber ehrlich gesagt schon die zweite Frage, die ich an dieser Ausstellung stellen würde. Ist alles, was assoziativ ist, automatisch auch surrealistisch oder Künstler, werden da nicht vielleicht auch Künstlerinnen, naja, vereinnahmt? Das Ganze endet mit einem großen Raum, mit Arbeiten von Louise Bourgeois beispielsweise. Ja, die hat, wie viele Künstlerinnen in der Ausstellung, mal Begegnungen, mal Kontakte zu Mitgliedern der surrealistischen Bewegung gehabt, aber sehr schnell dann eigentlich eine eigene Kunst, einen eigenen Stil, eine eigene Welt erschaffen. Also ob man die nun tatsächlich so subsumieren darf, das ist auch eine Frage.
Ich wollte genau danach fragen, ob es eigentlich sowas gab wie eine Gemeinschaft der Surrealistinnen. Denn die Surrealistinnen, die männlichen, die hatten ja schon eine wirklich forcierte Kunstbewegung mit Manifest und allem drum und dran.
Ja, das begann 1924, endete dann aber auch relativ schnell, Ende der 20er Jahre, wieder im großen Krach. Nein, so organisiert sind die nicht gewesen. Man täte ihnen allerdings Unrecht, diesen Frauen, wenn man sie nur als Begleiterscheinungen oder Anhängsel, und das macht die Ausstellung wirklich sehr deutlich, abqualifizieren würde. Nein, das waren ganz eigene Bildwelten, die ihnen da gelungen sind. Das waren ganz eigene Ideen. Allerdings auch, und da ähneln sie dann auch wieder den Männern, also vielleicht ist diese Unterscheidung in männlich-weiblich gar nicht so dringend nötig, allerdings auch in sehr unterschiedlicher Qualität. Also es gab durchaus Bilder, und ja, ich bin ein Mann, ich habe mich aber auch mit Kunstkritikerinnen in der Ausstellung gestern darüber unterhalten, auch Bilder, bei denen man tatsächlich vermuten muss, dass sie nicht unbedingt nur ihrer künstlerischen Qualität wegen in die Schirn gefunden haben.
Mehrere Fragen haben Sie schon an die Ausstellung gestellt. Meine abschließende Frage an Sie: Als eine der aufwendigsten und größten Ausstellungen in der Schirngeschichte wird sie verkauft. Klopft man sich ein bisschen zu viel auf die eigene Schulter da in Frankfurt zurzeit?
Also das ist schon ein sehr starkes Selbstbewusstsein, ja, bereitet vielleicht auch, es ist ja in einer Reihe, es gab schon die Impressionistinnen, die Frauen des Sturms, vielleicht kommen demnächst dann noch die Frauen der Popart oder so. Vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstrechtfertigung.
Danke an Stefan Kolderhoff. Wir sprachen über Fantastische Frauen. Die aktuelle Ausstellung in der Frankfurter Schirn Kunsthalle zeigt bis Ende Mai Werke von Surrealistinnen. Surrealismus über oder jenseits der Wirklichkeit hat sich auch Peer Gynt niedergelassen. Der arme Bauernsohn, dem die Fantasie Reichtum und Abenteuer beschert, damit er den erbärmlichen Alltag nicht aushalten muss. Erst ein norwegisches Märchen, dann ein Gedicht von Henrik Ibsen, später auch eine Bühnenfassung von ihm, dazu noch die Musik von Edvard Grieg und jetzt ein Tatendrang-Drama an der Berliner Schaubühne. Lars Eidinger, der alles andere als heimliche Star der Schaubühne. Er hat sich zum wiederholten Mal zusammengetan mit dem Performance-Künstler Jon Bock. Wie gesagt, als Tatendrang-Drama war ihr Peer Gynt angekündigt, mit Lars Eidinger als alleinigem Darsteller. Was daraus geworden ist, Barbara Behrendt berichtet.
Das Oberhemd mit schwarzen Federn bedeckt gerade mal seine Brustwarzen. Lars Eidinger trägt bauchfrei. Am knallroten Strapsenhalter sind Jogginghosenbeine befestigt und im weiß geschminkten Clownsgesicht blitzen hinter roten Lippen goldene Zähne. Nur eines von vielen fantastischen Trash-Kostümen, das der Aktionskünstler Jon Bock für seinen Schauspieler entworfen hat. Eidinger lässt die Finger übers Bügelbrett gleiten, als sei es ein Keyboard, und summt dazu einen Aha-Hit. Da setzt sich die Theater-Traummaschine in Bewegung. Das Bügeleisen spuckt Töne aus, Eidinger mutiert zum Popstar. Peer Gynt, das ist hier kein dreister Lügner, sondern ein einsamer Junge, der sich durch seinen Kopf-Innenraum träumt. Ein kindlicher Narzisst, dem alles zum Spiel dient, das mehr und mehr zum psychedelischen Trip gerät. Die Grenzen zwischen Realität und Wahn werden schon zu Anfang verwischt, wenn eine Mitarbeiterin auf die Bühne tritt.
Ich komme mit einer guten und mit einer schlechten Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Lars Eidinger hat sich heute auf der Probe den Finger abgeschnitten und musste in der Charité operiert werden. Die gute Nachricht ist, er kann spielen, die Vorstellung findet statt, allerdings unter dem Einfluss starker Schmerzmittel.
Eine Gynt'sche Lüge, die das Publikum mit bestürztem Raunen aufnimmt. Ibsens Langgedicht ist ein großartiger Fundus für Hirngespinste, Fantastereien, Träume, die Jon Bock nun in einer grotesk verspielten Mischung aus Kuhstall und Kinderzimmer herumgeistern lässt. Auf der Bühne sitzt ein gewaltiges Plüschtier mit Zitzen und Schwänzen, in dem Eidinger wohligen Unterschlupf findet wie im Mutterleib. Daneben Melkmaschine, Kleiderschrank, Heuballen. Peers heimatlicher Hof, von dem er sich davon albträumt. Darüber eine Leinwand, die Trugbilder erzeugt. Die Kamerafrau filmt mit Greenscreen-Technik. Grüntöne bleiben auf der Projektion unsichtbar. Wenn sie im grünen Ganzkörperanzug kurzzeitig mit Peer ein Tänzchen wagt, sieht man Eidinger nur Umrisse eines Menschen umfassen. Eine wirksame Methode, um Peers Einbildungen sichtbar unsichtbar zu machen. Unmöglich aufzuzählen, wie viele Bilder, Kostüme, Zitate die 2 Stunden versammeln. Eidinger als blond gelockter König, als Alien mit Alukopf oder in Häkelhöschen mit langem Trollschwanz. In überdimensioniertem Nadelstreifenanzug mit den wortwörtlichen dicken Hosen spielt er Finanzhai Heini oder spricht John Bocks Version des vielschichtigen Günd-Ichs.
Das Günd'sche Ich ist ein reziprokes Ich. Das reziproke Ich ist ein ultimatives Fix-Ich mit Krümmung. Das ultimative Fix-Ich mit Krümmung ist House of Boogie Love, Baby. House of Boogie Love, Baby, ist einer meiner Selbst-Mibibien. Einer meiner Selbst-Mibibien ist quasi-Ich. Quasi-Ich ist Golem-Dubel. Golem-Dubel ist.
Trotzdem hangeln sich Eidinger und Bock erstaunlich dicht am Ibsen-Drama entlang, das den Anti-Helden, den Zwiebelmenschen ohne Kern des postheroischen Zeitalters porträtiert, der an der Welt nicht mehr reift, sondern in ihr zerfällt. Eidinger, Selbstdarsteller sondergleichen, bleibt bei aller Soloshow fast zurückhaltend, spielt wenig ins Publikum, sondern gibt den nach Anerkennung lechzenden Außenseiter zwischen Einsamkeit und Größenwahn.
Wenn ich ihn mit einem Schlachtergriff die Verachtung aus der Brust reißen würde, wartet nur, bis ich was wirklich Großes mache. Ja, ich werde König, Kaiser werden, wer weiß, was einer wird.
Ein bei aller Bilderflut geradezu zärtlicher Abend, der die Zauberkunst des Theaters feiert. Zuletzt gerät er zwar zu sehr zur Nummernrevue, doch über den privaten Selbstentblößungstrip Eidingers geht er allemal hinaus. Durch die Popzitate schimmert das entindividualisierte Ich unserer narzisstischen Gesellschaft. Ein melancholisches Bild zum Schluss. Eidinger bemalt sich von oben bis unten mit grüner Farbe und verschwindet dadurch komplett von der Leinwand. Der Zwiebelmensch Peer Gynt hat sich entschält und nichts ist übrig geblieben von ihm.
Barbara Behrendt über den Peer Gynt von Lars Eidinger und John Bock, derzeit zu sehen an der Schaubühne in Berlin. In den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht es jetzt um die Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda.
Ja, und zwar in Form eines Kinderbuchs. Mehrere Internetbuchhandlungen in Tschechien haben nämlich jahrelang das antisemitische Kinderbuch Der Giftpilz in einer übersetzten Fassung in ihrem Angebot geführt. Die Polizei befasst sich jetzt mit diesem Fall. Das Machwerk von Ernst Hiemer aus dem Jahr 1938 gilt als Paradebeispiel für nationalsozialistische Propaganda. Der Vorsitzende der Föderation jüdischer Gemeinden in Tschechien verurteilte den Verkauf des Kinderbuchs und nannte ihn eine Verhöhnung der Opfer der Shoah. Ernst Hiemer war von 1938 bis 1941 Chefredakteur des nationalsozialistischen Kampfblatts Der Stürmer. Am 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens hat Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, aller Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. Man erinnere heute an beides, an das Leid der Menschen in deutschen Städten und an das Leid, das Deutsche anderen zugefügt hätten. Wörtlich sagte er, wir vergessen nicht, es waren Deutsche, die diesen grausamen Krieg begonnen haben. Auch andere warnten vor einer Instrumentalisierung des Opfermythos Dresden, etwa durch die AfD. Nach Angaben von Historikern starben bei den Luftangriffen auf Dresden bis zu 25.000 Menschen. AfD-Politiker nennen deutlich höhere Zahlen. Der Rektor der Technischen Universität Dresden, Hans Müller-Steinhagen, erklärte dazu:
Diese bewusste Verfälschung der Geschichte soll dazu führen, rechtes Gedankengut in Deutschland wieder gesellschaftsfähig zu machen. Es ist ganz wichtig, dass wir zum einen seitens der Wissenschaft, seitens der Hochschulen hier mit Tatsachen, Fakten dagegenhalten, um wirklich diese verfälschten Aussagen auch zu widerlegen. Es ist aber auch genauso wichtig, dass in den Schulen weiterhin das Unrechtsregime in Deutschland, der Krieg, die Kriegsfolgen behandelt werden und die Kinder und jungen Menschen hier auch korrekt informiert werden.
Hans Müller-Steinhagen meldet seit 10 Jahren jedes Jahr die Menschenkette der Dresdner Bürgerinnen und Bürger am 13. Februar an. Damit soll ein Zeichen der gemeinsamen Erinnerung an die Schrecken des Krieges gesetzt werden und zugleich ein Zeichen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit, für Weltoffenheit und Toleranz. Gleich um 18 Uhr wird diese Kette rund ums Stadtzentrum von Dresden geschlossen werden.
Doris Schifanowske, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Ja, und um 18.10 Uhr in den Informationen am Abend ist das Gedenken an die Bombardierung von Dresden vor 75 Jahren ein Thema. So auch wie die Union, die einen neuen Vorsitzenden sucht. Also hören Sie weiter, Deutschlandfunk, oder hören Sie uns auch in der DLF-Audiothek-App. Dort wird zum Beispiel jedes Gespräch, jeder Beitrag aus Kultur heute zum Nachhören hochgeladen. Am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Maja Elmenreich.